Wochen Ferien gehabt und es ist sehr schön, wieder da zu sein, euch zu sehen und auch mit euch weiterzugehen in diesem 1. Johannesbrief, Leben im Licht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, mir persönlich fordern die Botschaften sehr raus. Der Johannes ist sowas von Fadengrad. Manchmal weiss man fast nicht, ob man über das predigen kann. Aber genau wegen dem ist es auch so kraftvoll. Eine klare Botschaft schafft Klarheit. Und das brauchen wir in unserer Zeit. Wir sind in einer Wischiwaschi-Zeit. Empfindest du das auch so? Wo alles so ein bisschen weich gespült ist. Ich bin in Biel aufgewachsen, wochenlang Nebel. Da bin ich echt Experte dafür, was weich gespült bedeutet. Wenn alles so ein bisschen diffus ist. Und wenn wir darüber reden, Leben im Licht. Der ist der Scheinwerfer, der uns das Leben reinzündet und sagt, hier ist Licht, hier ist Finsternis. Und wir spüren durch die Worte vom Heiligen Geist, oder vom Johannes, wie der Heilige Geist um unser Leben ringt. Tritt rein ins Licht. Wenn wir im Licht leben, ist ja ganz am Anfang von diesem Brief. Wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Nicht nur wir miteinander, sondern auch wir mit unserem Gott. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, 7. Und in diese Gemeinschaft rein wollen wir uns ziehen. Markus Koch hat letzten Sonntag Abschnitt vorgegriffen und wir gehen noch einmal ein paar Verse zurück in diesem dritten Kapitel, 1. Johannes 3, 11 bis 18 und lasst uns hören, was das Wort Gottes uns sagt. 1. Johannes 3, 11 bis 18. Darum geht es bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie Kain machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel, und seinen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott schenkt, ist nicht in ihm. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Deshalb müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht mit Worten und schönen Reden erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Ja, immer wieder kommt Johannes in seinem Brief auf die Liebe zu reden. Und das ist für uns noch so eine Herausforderung. Liebe ist so ein Begriff, manchmal fast ein bisschen abgedroschen. Wenn du Liebe hörst, weiss nicht, ob du hellwach wirst oder fast ein bisschen abschaltest und denkst, ah, das kenne ich doch schon lange. Kapitel 2 hat er gesagt, nicht ein neues Gebot, ein anderes Lieben, sondern das, was er von Anfang an gehabt hat. Und hier steht noch eins das Gleiche. Die Botschaft, die wir von Anfang an gehört haben. Wir sollen einander lieben. Und es ist einfach so. Das Erlösungswirken von unserem Gott. Es geht nicht einfach darum, dass wir mal im Himmel ankommen. Dass wir sagen können, mir ist vergeben, ich weiss, ich bin gerechtfertigt. Das Evangelium geht weiter. Es fängt hier und jetzt an und soll in unserem Leben Auswirkungen haben. Glauben, der lebt, der verändert auch. Erinnern wir uns an das Vermächtnis von Jesus an seine Jünger, am letzten oben. Wenn er mit ihnen zusammen sein konnte, was sagt er dort? Ich gebe euch ein neues Gebot. Ja, das wisst ihr alle. Liebt einander. Wir sollen einander lieben. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Johannes 13, Vers 34. Weil Jesus ja gesagt hat, das ganze Gesetz ist in diesem einen Satz zusammengefasst. Lieb Gott und lieb die Nächsten. An diesem letzten oben hat Jesus nichts anderes gemacht. Er hat das Abendmahl eingesetzt und so vorgemacht, was die Liebe bedeutet, was er alles für seine Jünger wird tun. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Um ihnen so noch ein praktisches Beispiel zu geben, weil sie ja eigentlich am darüber schreiten, wer der Höchste ist und so. Und ich kann jetzt selber erzählen, in diesem letzten Kapitel vom Johannes-Evangelium, wie viel Mal er die Aufforderung wiederholt, vergesst nicht, liebet einander, haltet das Gebot, das ich euch gebe, liebet einander. Und wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, und seine Frucht bewirkt. Das Erste, was aufgezählt ist, was er bewirkt in unserem Leben, ist Liebe. Der Maßstab. Ob wir persönlich geistliches Leben haben, ob der Heilige Geist in uns wirken kann, zeigt sich daran, wie Liebe sichtbar wird. Und der Johannes in seinem Brief, das kommt jetzt nächstes Mal, 1. Johannes 4, Vers 8 geht so weit und sagt, wer nicht liebt, der hat Gott noch gar nicht erkannt. Der hat noch gar nicht verstanden, wer Gott ist. Liebe ist nicht einfach ein Bestandteil vom Evangelium, sondern Grundlage, der Inhalt, die Folge vom Evangelium. Und wegen dem ist es so erschütternd, dass Jesus, wenn er über die letzte Zeit redet, und ich denke, wir spüren irgendwie, dass wir doch in diesen Tagen drinnen sind. Was sagt Jesus über die letzte Zeit? Er sagt, bei vielen wird die Liebe erkalten. Matthäus 24, Vers 12. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Bei den meisten, so krass. Liebe ist umkämpft. Der Teufel tut doch alles, wenn er euch schon nicht abhalten kann, an Jesus zu glauben, so doch wenigstens, dass sich unser Leben nicht verändert. Ist ihm doch gleich, wenn wir blinken, rechts abbiegen, solange wir geradeaus fahren. So wie alle anderen. Er möchte uns davon abhalten. Und wegen dem wollen wir uns dieser Herausforderung stellen. Diesem Auftrag. Die Anleitung finden wir hier. Johannes sagt eigentlich nichts anderes als in unserem Leben, wenn wir zu Jesus kommen, müssen wir ein Weichen stellen. Es geht darum, dass wir nicht gerade weiterfahren, sondern dass wir abbiegen und jetzt einander lieben. Ich lese es euch gerne noch einmal. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie Kain machen, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder ermordete. Ja, das ist ja fast eine Provokation. Was hast du gedacht, als ich das euch vorgelesen habe? Kain, er, der erste Mörder in der Bibel. Er, der sie brütsch aus Neid zu Tod schlägt. Ich meine, wir denken, ja gut, ich bin vielleicht schon nicht immer so barmherzig, ich bin vielleicht schon nicht immer so voller Liebe, aber dass jetzt gerade jemand wird umbringen, das hat doch nichts mit mir zu tun. Ja, es hat mehr mit uns zu tun, als uns lieb ist. Weil der Johannes verweist auf einen Kain, weil er der Prototyp ist. Der Erste, der an dem sich zeigt, wie das Böse sich in einem Menschen auswirkt. Dass der Abel, sein Bruder, am Schluss tot am Boden liegt, das ist einfach der Schlusspunkt, der tragische Tiefpunkt von dieser ganzen, von diesem ganzen Prozess. Aber wir alle, ich eingeschlossen, du eingeschlossen, wir tragen all diesen Standard in uns. Das ist eine Folge vom Sündenfall. Das ist die Tragik, die dann, wo die Sünde in die Welt hineinkam, alle Menschen getroffen hat. Ein Standard, dass das Böse uns durchdringt. Vers 15 steht, jeder, der seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Redet er von uns? Schreibt er hier an Christen? Wie müssen wir uns das vorstellen, was hier beschrieben ist? Da müssen wir gerade noch einmal leer schlucken. Jeder, der seinen Bruder hasst, ja gut, wir denken, zum Glück mache ich das nicht. Was meint der Johannes hier? Ist für uns gar nicht so einfach zu verstehen und seine Gedanken nachzuvollziehen, weil wenn wir Hass und Liebe hören, dann denken wir an ganz starke Emotionen. Hass ist voller Aggression, voller Zerstörungswut. Und Liebe sind schöne Gefühle. Und wir wissen doch, dass die Bibel, wenn sie von Liebe redet, eigentlich nicht auf der emotionalen Ebene sich bewegt. Es geht nicht um Gefühl. Bei Liebe geht es immer um Entscheidung. Und Hass ist eigentlich der Gegenbegriff dazu. Und auch hier geht es nicht um Gefühl, sondern auch hier geht es um Entscheidungen. Ich probiere mit einem Vergleich, das ein bisschen näher zu bringen. Es gibt, ein bisschen müssen überlegen, aber es gibt schon Bereiche, wo wir die Begriffe Liebe und Hassen ähnlich brauchen. Wie es Johannes hier macht. Vielleicht ist jemand unter uns, wenn da über zu den Teenies schauen, der sagt, ich hasse Spinat. Das muss jetzt niemand aufheben. Die Eltern wissen das sicher. Und wenn du Spinat hasst, dann meint das ja nicht, dass immer, wenn du im Coop beim Tiefkühlregal vorbeikommst und eine Spinatsache siehst, dass du einfach reinboxen. Das sind nicht die Aggressionen, die du meinst, sondern es meint einfach, um Spinat mache ich einen grossen Bogen. Und wenn jemand sagt, ich liebe Fisch, dann meint das nicht, dass du jeden Tag die Goldfische aus dem Glas nimmst, wenn es köstlich ist, sondern es meint, dass du bereit bist, 100 Kilometer zu fahren zu einem guten Fischrestaurant, wo du nachher richtig tief in den Sack klängen musst, für einen guten Fisch. Lieben, hassen. Es hat etwas mit Entscheidung zu tun. Ich bin bereit, einen Weg zu gehen. Ich bin bereit, etwas zu zahlen. Es ist mir es wert. Und beim Spinat, es ist es mir nicht wert. Ich muss mir keine Gedanken verschwenden, ob ich jetzt dort eine Linie mit Ricotta und Spinat, das weiss ich, das habe ich nicht gern. Ich muss es gar nicht erst probieren. Mir bleibt kompromisslos. Einer von meinen Brüdern, der hasst gekochte Eier. Und zwar so, dass er schon als Baby das nicht nur rausgespäut hat, sondern vor die Zunge gekratzt hat. Da sind meine Eltern mit der Zeit auch barmherzig gewesen und haben das Gefühl, er hätte es glaube ich wirklich nicht gern. Das geben wir ihm nicht mehr. Liebe und Hassen. Nicht Gefühl, sondern Entscheidung. Wir können es so auf den Punkt bringen. Liebe heisst, ich handle für dich. Es ist auf meine Kosten. Und hassen? Lösen wir uns vom Begriff, wie wir es hören mit unseren Ohren. Aggression. Sondern hassen meint nichts anderes als ich handle für mich. Es ist auf deine Kosten. Das ist ganz eine enge Grenze. Okay, das ist jetzt mega abstrakt. Im Alltag ist es so. Vielleicht kann ich es euch zeigen. Wir haben es im Alltag mit Menschen zu tun. Bass, kannst du mal auf die Bühne kommen und dich da hinstellen? Also, ich meine, am Bass etwas zu lieb tun, das ist ja nicht so eine Sache. Ich glaube, ab und zu bringt er vielleicht auch das Ausdrucken mit vom Drucker und so. Zwei Schritte Umweg. Das ist eigentlich gar nicht so eine grosse Sache. Meint man. Aber in Praxis. Ist in Praxis nicht so, dass wir zwar mit einem Gegenüber unterwegs sind. Vorsicht. Das ist der Spiegel vom RR-Dance. Noch ein bisschen drehen. Noch ein bisschen rauf. Jetzt muss ich auf diese Seite gehen, sonst geht es nicht. Wenn ich am besten etwas, was zu lieb tue, ist mein grosses Problem, dass ich nicht nur ihn sehe, sondern wisst ihr was? Ich sehe immer jemanden noch neben ihm. Ich sehe nämlich auch mich. Und es stellt sich immer die Frage, wem diene ich jetzt? Ich möchte dir schon dienen, aber gleichzeitig sehe ich eben auch mich. Und sich selber ist man eigentlich auch recht nah. Es ist recht nah. Und wenn ich einen Spruch mache und der Lacher ist auf deine Kosten, dann ist es auf deine Kosten. Und das ist nicht Liebe. Wenn wir einen Parkplatz sehen und von beiden Seiten kommen, und ich schnappe ihn gerade noch so schnell weg. Ja. Die Bibel würde jetzt hier in dem Begriff, wie es Johannes braucht, sagen, das ist nicht Liebe. Ich verzichte auf seine Kosten, ich zahle, sondern ich nehme auf seine Kosten. Das nennt die Bibel hassen. Okay, so weit, so gut. Danke, du darfst gerne an Platz. Der Punkt ist, wer sehe ich? Sehe ich wirklich mein Gegenüber? Oder sehe ich mich selber? Für wer handle ich? Ihr denkt jetzt, ja, das sind ja komplett harmlose Beispiele. Ja, genau das ist es. Es geht nicht darum, jemandem die Pneu zu sprechen oder seinem Find im Garten alle Rosen abschneiden. So wie der Johannes sagt, hier ist Licht und hier ist Finsternis und dazwischen ist eine klare Grenze. Genau so sagt er, hier ist Handeln aus Liebe. Es ist auf meine Kosten. Und hier ist die Grenze. Hier ist Handeln aus Hass, nennt er das. Es ist auf deine Kosten. Du zahlst. Ich weiß nicht, was für eine Vorstellung du hast. Ich habe gemerkt, ich habe mir das eigentlich so vorgestellt. Da hinten ist der Bereich von Liebe, wo ich jemandem ganz bewusst etwas lieb tue. So einmal am Tag oder so. Eine gute Tat jeden Tag. Und da ist nachher ein grosser Bereich, der ist irgendwie neutral. Man kann gar nicht so klar sagen, für, gegen, keiner erwartet gross etwas. Und da einer ist der Hass. Da bin ich gegen dich und zerstöre dich. Und unsere Aufgabe als Christen ist, darauf zu achten, dass wir nicht da einer in diesem Hassbereich sind. Ich habe gemerkt, Johannes redet gar nicht von dem. Er redet nicht von einer grossen, neutralen Zone, wo es nicht so drauf ankommt. Sondern er kann eigentlich überall zurückführen, ist es für mich oder ist es für dich? Zahle ich? Kostet es mir etwas? Oder zahlst du? Das nennt er Liebe und Hassen. Lassen wir die Anleitung von Johannes. Der Hinweis, er nimmt ja wie eine Lupe und vergrößert unser Leben. Lass uns das ganz ernst nehmen. Im Hintergrund von dem, was Jesus sagt, die Liebe wird erkalten. Es gibt keine neutrale Zone. Wir müssen uns immer wieder fragen, entweder diene ich mir und handle aus Egoismus oder ich diene dir und handle aus Liebe. Und vielleicht verstehen wir jetzt, warum der Johannes nach den folgenden Versen, wo der Markus Koch letzte Woche darüber predigt hat, wenn unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott ist immer grösser. Wenn du denkst, also die Anklage, die kenne ich gar nicht so. Ja, dann hast du noch nicht gemerkt, dass Jesus mit einem Vergrößerungsglas in unser Leben hineinzündet. Und sehr wohl zeigt Liebe, die Frage stellt, Liebe für dich oder für mich? Das ist ja nur ein Buchstabenunterschied. Aber das ist der Unterschied zwischen Liebe und Hass. Das ist das Kein-Prinzip, das der Johannes hier ins Feld führt. Wenn ich auf deine Kosten handle, ich muss ihn nicht gerade umbringen, aber wenn ich auf deine Kosten mich bewege, dann entziehe ich deinem Leben Lebenskraft oder wie wir es auch immer nennen. Das ist kein Prinzip. Was sagt uns das Wort Gottes? Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie Kain machen. Okay, das Problem ist nur, ich habe vorher gesagt, das Kain-Prinzip, das ist tief in unserem Leben verankert. Ich habe es vorher gesagt, das ist ja ein Standard, das ist mit dem Sündenfall, wie eine Art Programm in unser Leben hineinkommen. Der sündhafte Mensch ist Egoist, er schaut zuerst auf sich. Da kann der Pesk noch 2 Meter hoch sein, ich sehe gleich mehr im Spiegel. Johannes sagt, der sündhafte Mensch, der bleibt in Gewalt vom Tod. Was er meint damit, es gibt gar keinen Spielraum, anders zu reagieren. Er sieht nur sich. Er dient sich. Auf Kosten von anderen. Egal. Und hier rein, und das ist die Kraft vom Evangelium, das ist die Kraft von unserem Glauben. Hier rein wirkt die erneuernde Kraft von unserem Gott. Vers 14 steht doch, wir haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Der Tod, es drückt aus, er kann nicht handeln. Er funktioniert so, wie man funktioniert. Und das Wort Gottes spricht uns zu. Aus dem sind wir ausgebrochen. Aus dem haben wir einen Schritt rausgemacht. Aus dem Tod ins Leben. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, wer auf mein Wort hört und meinem Wort glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ganz viele von uns können zurückschauen in ihrem Leben und sagen, das habe ich erlebt. Ich habe erlebt, wie, wo ich an Jesus geglaubt habe, wo ich mich beugt habe vor ihm, so wie wir es gesungen haben im letzten Lied, wo ich mein Leben ihm ausgeliefert habe, dass Gott hat etwas da in meinem Leben, er hat etwas bewirkt. Ich habe einen Schritt können vom Tod ins Leben übertun. Wenn du die Gewissheit hast, kann ich dir eins sagen. Das ist nicht nur gemeint, dass du vom Tod ins Leben, das ewige Leben, das dann irgendeinmal kommt. Sondern hier braucht der Johannes genau den gleichen Ausdruck. Nur hier, in der ganzen Bibel, kommt der noch einmal vor. Der Schritt vom Tod ins Leben. Und das bedeutet nichts anderes, als dass das ewige Leben hier schon anfängt. Das ist nicht einfach irgendetwas in Zukunft, sondern wer sein Leben Jesus gegeben hat, lebt im ewigen Leben. Das ist bereits Realität. Wir sind nicht mehr länger tot, nicht mehr länger unter Gewalt vom Bösen, sondern lebendig gemacht, um das Kain-Prinzip auf deine Kosten zu leben. Auf deine Kosten zu leben. Auf deine Kosten zu leben. Um das können zu durchdringen. Johannes kehrt hier die Argumentation sogar um. Er sagt, jedes Mal, wenn du in dir merkst, es ist mir gelungen, nicht auf deine Kosten, sondern auf meine Kosten zu handeln, das ist jedes Mal ein Beweis, dass du ein neues Leben hast. Das ist jedes Mal ein Beweis, dass der Heilige Geist in dir Raum hat. Jedes Mal ein Grund, dich zu freuen. Jedes Mal ein Grund, Zweifel zur Seite zu schieben. Du weißt, Jesus hat mich neu gemacht. Oh, glauben wir nicht der Lüge, ich kann nicht anders. Ich bin halt so. Resignieren wir nicht. Hier steht, neues Leben hat Gott uns geschenkt. Es ermöglicht uns, zu lieben. Nicht auf meine Kosten, auf deine Kosten. Und ich glaube, wegen dem kommen wir eigentlich immer wieder in den Gottesdienst, um miteinander vor Gott zu sein. Seine Kraft zu erleben. Weil, wenn es auf meine Kosten ist, irgendwann sind doch meine Taschen leer. So viel habe ich dann auch nicht. Die müssen immer wieder gefüllt werden. Und übrigens nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag neu. Sonst habe ich nichts zum Geben. Aber wir wollen heute beten. Wir wollen heute uns dem Jesus hinstrecken und sagen, ich möchte ein Kanal sein für deine Liebe. Johannes hat noch ein Anliegen. Er spürt, dass er noch etwas ansprechen muss. Das ist die entscheidende Frage. Darf es auch etwas kosten? Ich habe kürzlich einen Bericht gelesen über Klimapolitik in der Europäischen Union. Und dort ist ganz nüchtern gestanden, eigentlich sind alle dafür. Außer jetzt, wo man merkt, dass etwas kostet, sind plötzlich alle nicht mehr so begeistert. Er denkt, ja gut, das könnte man jetzt auch noch gerade ausdehnen. Auf die Schweiz war es ja genau gleich, alle Abstimmungen dafür, bis man merkt, das kostet etwas. Plötzlich ist man nicht mehr so begeistert. Und dann hast du schon vorher gemerkt, dass es wahrscheinlich etwas wird kosten. Und die sind vielleicht nie so begeistert gewesen. Okay. Johannes sagt Folgendes, Vers 16 folgende. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Deshalb müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in schönen Worten und Reden erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Ich habe es gesagt, Liebe ist so ein weiter Begriff. Nur weil Liebe draufsteht, muss noch lange nicht Liebe drin sein. Wegen dem benennt der Johannes hier ganz konkret, was er da meint. Was er unter Liebe versteht. Er sucht eigentlich ein Label. Ich meine, wenn Bio drauf steht, dann ist Bio drin, weil das ist kontrolliert, das sind genaue Vorgaben, was Bio ist. Und wenn er sagt, liebet, kommen jetzt die genauen Vorgaben. Was sagt er? Was ist das Label? Wie Jesus. Wow. Wie Jesus. Er, der sein Leben hingegeben hat, so sollen wir unser Leben auch hingeben. Liebe kann gar nicht gratis sein. Und auch hier ist so ein Punkt, wo man zurückschrecken kann und denken, wow, das ist unmöglich, das geht gar nicht. Wie soll ich das schaffen? Ich kann dir eins sagen, das kannst du gar nicht schaffen. Es ist gar nicht die Idee, dass das aus uns rauskommt. Der Verweis auf Jesus bezieht sich nicht nur auf einen Anspruch, so und ja nicht weniger. Sondern hier steht, daran haben wir die Liebe erkannt. Vers 16, ganz wörtlich übersetzt. Daran haben wir die Liebe erkannt und erkennen ist in der Bibel nie einfach etwas im Kopf. Erkennen ist ganzheitlich. Erkennen ist erfahren. Wenn er sagt, daran habt ihr die Liebe erkannt, meint er nicht, ihr wisst doch, was Liebe ist und könnt einen Aufsatz schreiben, sondern er meint, ihr seid dieser Liebe begegnet. Jesus ist euch ins Leben reingetreten. Jesus, die Liebe hat uns getroffen, sie hat unser Leben verändert, sie hat ein neues Leben geschenkt. Das ist die Liebe und aus der sollen wir leben. Nicht als Vorsatz, sondern aus der Fülle von dem, was wir haben erfahren. Vielleicht können wir es uns so vorstellen. Du machst eine Wanderung, sagen wir von Kandersteg über Gemmi nach Leukenbad. Na, eine rechte Strecke, oder? Und wenn es so weit ist, packst du Proviant ein, dass du unterwegs etwas zu essen hast. Und jetzt bist du dort oben am Wandern, jetzt hat es noch ein bisschen Schnee und so, ist wirklich gar ein bisschen mühsam für heute, der Plan und so. Und dann triffst du einen Bekannten, und wo du ihm sagst, wo du anfängst, sagt er, ja super, das trifft sich aber gut. Wir haben heute im Schwarenbach eine riesen Party mit Apero, Dinner, alles, was dazugehört. Weißt du was? Komm auch. Ja, das ist nicht schlecht. Und du machst dich auf den Weg, voller Vorfreude. Und nachher triffst du noch einen Wanderer, der dich fragt, ob du etwas zu trinken hättest und noch ein bisschen Proviant. Er hat zu wenig und es ist so kalt und überhaupt. Und du denkst, ja, eigentlich brauche ich mein Proviant ja gar nicht mehr. Ich habe jetzt ja die Einladung. Ich könnte ihm ja etwas geben, weil ich habe etwas Besseres. Ich sage nicht, mein trockenes Brötchen kauen, wenn ich da so zum Diener eingeladen bin. Und genau das ist unsere Ausgangslage. Genau das ist deine Berufung. Wenn du Jesus hast und du mit ihm verbunden darfst sein, mit seiner Fülle, mit seinem Leben, mit dem, was er dir schenkt, haben wir eigentlich genug. Aber er hat es gerade etwas vorsichtig formuliert. Eigentlich haben wir genug. Aber weißt du, auf was es jetzt drauf ankommt? Ob ich wirklich darauf vertraue, dass die Party dann stattfindet? Ob ich wirklich darauf vertraue, dass ich dann nicht doch im letzten Moment noch abgewiesen werde und gleich noch mein Proviant bräuchte? Es ist ganz fest eine Frage vom Vertrauen. Ob ich grosszügig sein kann, ob ich teilen kann. Und überall dort, wo ich es nicht kann, ist das eigentlich ein Hinweis darauf, dass ich nicht aus dieser Quelle lebe, wo ich jeden Sonntag im Lobpreis besinge. Dass ich die Fülle vom Leben gar nicht dort suche, wo ich eigentlich sage, ich bin Christ, ich glaube an die Ewigkeit, sondern gleich ganz, ganz fest auf dem abstützen, was ich hier sehe, was ich hier habe. Das fordert mich enorm raus. Aber lass dir es sagen, lass dir es zusprechen, du bist eingeladen und die Party, die steigt. Ganz bestimmt. Und das Gute ist, eigentlich müsste man es so beschreiben, es hat alle paar Meter schon so einen Stand, wo man sich bedienen kann. Jesus sagt, ich bin immer bei dir. Mit meiner ganzen Fülle. Du bist schon mit mir verbunden. Es ist jetzt nicht noch 50 Kilometer ohne nichts, sondern wir dürfen haben. Ich möchte dich bitten, wenn wir auf unser Leben schauen heute, dir die Frage zu stellen. Glaube ich, dass ich in Jesus die Fülle habe. Dass ich in Jesus die Quelle habe. Dass er eigentlich meine Freude, meine Befriedigung, meine Sicherheit, meine Zukunft, dass das mit ihm verknüpft ist. Dann werden wir frei zu dieser Hingabe. Dann werden wir frei zu dieser Grosszügigkeit. Ja, Johannes macht das Beispiel. Er sagt, angenommen, du triffst jemanden. Du hast genug, er hat nichts. Was machst Und die Situation, die kenne ich so gut. Da denke ich als erstes, der ist doch selber die Schuld, wegen dem hat er nichts. Oder vielleicht denken wir, ich kann ja nicht jedem helfen. Wo führt das hin? Wird das denn nicht ausgenutzt? Erinnern wir uns, wie Katja Depp da ihre Sozialprojekte vorgestellt hat, vor ein paar Wochen. Sie ist für mich wirklich so ein Vorbild. Weil ich war ein paar Mal mit meiner Frau in Afrika. Es hat so viele Bettler. Es hat so viel Nöte. Und ich habe mir gedacht, ich kann gar nicht anfangen. Und sie hat das auf eine gute Art gesagt. Ich kann nicht jedem helfen. Aber ich spürte, dass sie ein weiches Herz bewahrt. Nicht naiv, sich ausnutzen, sondern geführt vom Heiligen Geist. Sich brauchen. Zu teilen. Gottes Liebe sichtbar zu machen. Und so weiter. Das inspiriert mich extrem und fordert mich richtig, richtig stark raus. Weil Johannes macht hier einen Hinweis. Er sagt, wie kann die Liebe Gottes in uns bleiben, wenn wir unser Herz eng machen? Dann pressen wir die Liebe Gottes mit raus. Der Umkehrschluss ist, wenn wir unser Herz öffnen, kann die Liebe Gottes einströmen. Und das wünschen wir. Das wünschen wir uns, oder? Das wollen wir erleben. Meine Kinder, schreibt der Johannes, liebevoll, Markus Koch hat ihn beschrieben letzte Woche, als Grossvater eigentlich. Hochbetagt legt er den Finger auf einen entscheidenden Punkt. Wenn wir von Liebe reden und die möglichst nichts kosten soll, dann ist das eigentlich Etikettenschwindel. Dann ist das gar keine Liebe, das ist Heuchlerei. Das sind schöne Worte. Liebe darf, nein, Liebe muss etwas kosten, sonst ist es nicht Liebe. Wenn du im Glauben wachsen willst, ich glaube, das wollen wir alle. Dann ist das die Frage, wo wir darüber Rechenschaft ablegen müssen. Verschenke ich Liebe, was etwas kostet. Bin ich zu dem bereit? Ich möchte uns einladen, am Morgen, den Tag, so zu starten, mit dieser Verbindung mit dem Heiligen Geist und sagen, hilf mir, Liebe zu verschenken. Du hast mir so viel gegeben. Hilf mir, das zu sehen, dass ich grosszügig sein kann. Es soll etwas dürfen kosten. Und am Oben zurückzuschauen, mit dieser Frage, habe ich Liebe verschenkt, was etwas gekostet hat? Und in all dem innen, ich möchte auf Vers 20 verweisen, wo letztes Mal der Predigttext war. Wenn uns unser Gewissen anklagt, vergessen wir nicht, Gottes Gnade ist grösser. Es geht nicht darum, einen Anspruch zu zerbrechen, sondern es geht darum, sich die Frage immer wieder zu stellen und sie zu brauchen. Können wir beten miteinander? Das ist einfach ausstrecken nach Jesus und sagen, Herr, ich brauche dich. Vielleicht, dass wir ganz vorne anfangen müssen und sagen, Herr, hilf du mir, dir zu vertrauen, dass du wirklich das Leben bist, dass ich in dir genug habe, dass ich in dir alles habe, was ich brauche. Hilf du mir, das zu sehen. Vielleicht möchtest du heute Morgen ganz neu sagen, Jesus, ich möchte grosszügiger sein. Ich möchte nicht von Liebe reden, ich möchte Liebe leben. Ich darf jetzt von Jesus sein und seine Kraft erleben, die uns erfüllt. Öffne dein Innere. Ja, Jesus. Wir möchten das ernst nehmen. Wenn wir schon wissen, dass Liebe bei den meisten erkaltet, wenn wir nahe bei dir sind, dass unsere Liebe nicht nur zu dir, sondern auch zu unseren Mitmenschen vital und lebendig bleibt, hilf du uns dabei. Jesus, ich kann das gar nicht aus mir raus. Ich bin sparsam. Ich bin Verwalter. Führ du uns in eine Grosszügigkeit. möchte einfach einen Moment vom Wirken von Gott erleben. Die Lobpreisgruppe spielt Lieder, du darfst mitsingen, du darfst im Gebet bleiben. Streck dich aus nach Jesus und nach seinem Wirken.